Ich glaube, es war Otto Rehhagel, der mal nach einem Fußballspiel sagte, manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. Und dieser Spruch hat sich mittlerweile durchgesetzt in der Gesellschaft als ein Spruch, der benutzt wird, wenn man in Situationen steckt, wo alles und jeder gegen einen zu sein scheint. Ja. Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. Okay. Wenn jemand oder in einer Lage ist, wo alles gegen ihn zu sein scheint, ja, oder einer selbst. Und ich möchte heute Morgen auch über eine Geschichte predigen, in der es eine Zeit bei einer Person auch so scheint, als ob alles und jeder sich gegen diese Person wendet. Sogar Gott. Ja. Ich möchte aus einem Ereignis predigen aus dem Leben von Jakob. Und wir finden dieses Ereignis, diese Geschichte in Genesis 32, also ersten Buch Mose 32, in den Versen 23 bis 32. Und dort heißt es: In derselben Nacht stand er auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde sowie seine 11 Söhne, durchschritt die Furt des Jabok, er nahm sie und ließ sie den Fluss überqueren. Dann schaffte er alles hinüber, was ihm sonst noch gehörte. Als nur noch er alleine zurückgeblieben war, rang mit ihm ein Mann, bis die Morgenröte aufstieg. Als der Mann sah, dass er ihm nicht beikommen konnte, schlug er ihn aufs Hüftgelenk. Jakobs Hüftgelenk renkte sich aus, als er mit ihm rang. Der Mann sagte: Lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgestiegen. Jakob aber entgegnete: Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. Jeder fragte: Wie heißt du? Jakob antwortete er. Da sprach der Mann: Nicht mehr Jakob wird man dich nennen, sondern Israel, Gottes Streiter. Denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und hast gewonnen. Nun fragte Jakob: Nenne mir doch deinen Namen. Jener entgegnete: Was fragst du mich nach meinem Namen? Dann segnete er ihn dort. Jakob gab dem Ort den Namen Penuel, Gottes Gesicht, und sagte: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin doch mit meinem Leben davongekommen. Die Sonne schien bereits auf ihn, als er durch Penuel zog. Er hängte an seine Hüfte. Ja, Jakob stand auf in der Nacht mit seiner Familie und sie überquerten diesen Fluss. Sie machen sich auf und wandern nachts. Also das ist eigentlich im Orient nichts Ungewöhnliches. Das macht man, um der Tageshitze zu entgehen, weil sonst ja die Reise nur noch mühsamer sein würde. Und wohin machen sie sich auf? Sie ziehen Jakobs Bruder Esau entgegen, den Jakob sein Erstgeburtsrecht betrogen hat, um den entscheidenden Segen seines Vaters. Und Esau zieht ihn ebenfalls entgegen. Und Jakob und seine Familie scheinen nur schleppend voranzukommen. Der Übergang über den Fluss wird hier unnötig doppelt erwähnt in zwei Versen, während der Rest der Geschichte nur ganz knapp gehalten wird. Und ja, es dürfte schwer gewesen sein. Und ich denke, es dürfte auch Jakobs Gemütszustand widerspiegeln. Es ist alles andere als ein unbelasteter, sorgenfreier Aufbruch. Jakob holt ein, was er getan hat. Er schleppt sich wahrscheinlich durch die Nacht, getrieben von Sorgen, von Angst vor seinem Bruder. Der Bruder zieht ihm mit 400 bewaffneten Männern entgegen, denen Jakob selber militärisch nichts entgegenzusetzen hat. Hinter ihm ist sein Onkel Laban, der ihn verstoßen hat, bei dem er nicht mehr länger bleiben kann, weil Laban und seine Sippe ihm missgünstig gegenüberstanden und gierig nach seinem Reichtum trachteten. Und er hat sich auch einiges verspielt, weil seine Lieblingsfrau den Hausgötzen der Sippe gestohlen hat. Nun, nachdem alle über dem Fluss sind, bleibt er in der Nacht alleine zurück. Es ist wahrscheinlich auch Nacht in Jakobs Leben. Dunkelheit, die er teilweise auch selbst verschuldet hat. Und dann passiert dieses Ereignis. Er gerät in einen Kampf mit einem Mann. Offenbar wird er von diesem Mann angegriffen. Und im jüdischen Volksglauben glaubte man, dass nachts Flussgeister und Dämonen an Flüssen sind und dann tagsüber wieder verschwinden. Ne? Und so ist es für einen Juden gefährlich gewesen oder für einen für jemanden in der Zeit ist es gefährlich gewesen, sich nachts am Fluss aufzuhalten. Und so kann es sein, als dann dieser Mann Jakob angriff, dass Jakob voll in Panik geraten ist und dann mit diesem Wesen gekämpft hat und versucht hat, dieses Wesen zu besiegen. Ja, und doch, wir kennen ja das Ende dieser Geschichte. Es ist Gott selbst in der Gestalt eines Mannes, der mit ihm kämpft. Gott selbst kämpft mit Jakob. Und als er merkt, dass Jakob sich nicht besiegen lässt, schlägt er ihm aufs Hüftgelenk, sodass es sich ausrenkt. Jakob ist mit seinem gesamten Hab und Gut auf Wanderschaft. Er geht seiner Sippe voran, die Kinder müssen getragen werden, 11 Söhne hat er, das Vieh muss versorgt werden, sie wandern durch felsiges Gebiet mitten in der Nacht. Also man muss echt fit sein, ja, um da durchzukommen nachts. Und dann ist er noch seelisch angeschlagen, hat Angst vor seinem Bruder, 400 Mann bewaffnet kommen ihm entgegen. Er weiß nicht, was ihn erwartet. Man konnte ja nicht irgendwie durchrufen mit dem Telefon und fragen, was los ist bei ihm. Er zieht ihn nur entgegen. Und dann begegnet ihm Gott und haut ihm eins auf die Hüfte, sodass er nicht mal mehr richtig laufen kann. Halleluja, oder? Da freut man sich doch, wenn man sowas hört. Stell dir mal vor, du willst in den Urlaub fahren, kommst raus und irgendjemand hat deine Reifen durchgestochen oder so. Ja, das wäre ja vielleicht ähnlich. Ja, was wirst du sagen? Amen, danke Jesus. Wohl kaum. Man wird sicherlich denken, ja, das war der Feind oder das waren, was weiß ich, irgendwelche pubertären Jugendlichen, die in den Ferien nichts zu tun hatten, die irgendwie was Böses vorhaben. Aber bestimmt hatte das nichts mit Gott zu tun. Und ich muss gestehen, es ist wirklich ein komisches Gottesbild, was uns hier vermittelt wird. Gott kämpft nachts mit einem Mann und verletzt ihn. Und dann zu allem Überfluss sagt er ihm noch, lass mich los, also mitten im Kampf, denn die Sonne geht gleich auf. Also als ich das las, musste ich irgendwie an einen Vampir denken. Scheut Gott das Tageslicht? Ja, warum muss er jetzt, bevor die Sonne aufgeht, muss er los? Martin Luther nannte diese Geschichte die schwerste im Alten Testament. Ja, wahrscheinlich halt eben auch wegen diesem Gottesbild, das uns hier vermittelt wird. Also warum Gott nun im Morgengrauen los muss, lässt sich wahrscheinlich nicht beantworten. Also ich habe keine Antworten gefunden. Aber vielleicht die Frage, warum er mit Jakob kämpft, warum er ihn verletzt. Offenbar brauchte Jakob, dieser Betrüger, solch eine Situation, in der er zusätzlich geschwächt wird. Eine Situation, in der er merkt, dass ihm auch seine körperliche Kraft genommen wird, wo er doch sowieso so niedergeschlagen ist. Und nun braucht er etwas Übernatürliches. Nun braucht er mehr, jetzt braucht er einen Segen. Und ich finde, dieser Teil der Geschichte hat trotz dem etwas ungewöhnlichen Gottesbild hier etwas Ermutigendes. Ich weiß nicht, woher dieses Denken kommt, aber ich habe erlebt das immer wieder, wenn ich mit Christen rede, dass viele Christen meinen, wenn man gläubig ist, dass das Leben dann Ponyhof sein muss. Ja, dass dann alles super laufen muss, dass man keine Schwierigkeiten mehr bekommt und so weiter und so weiter. Aber ich kann das in der Bibel nicht so sehen. Wir sehen hier bei Jakob, wir sehen ja in den vorigen Geschichten mit Jakob, dass Gott ihm verheißen hat, dass er ihn begleitet, dass er mit ihm ist. Und dann bricht er mit ihm auf und es ist dennoch nicht lastenfrei und ohne Behinderung. Ja. Und ich denke, so ist es auch im Leben nicht. Es ist vielleicht Gott selbst, der manch eine Behinderung zulässt, aus einem höheren Ziel. Als bei Jakob hier alles auf Messerschneide steht, begegnet ihm Gott, aber nicht so, wie er es gerne hätte. Also nicht so, wie es Jakob gerne hätte. Und mich erinnerte diese Geschichte an die Aussagen des Hebräerbriefschreibers im Hebräerbrief Kapitel 12 in den Versen 5 bis 11. Ich lese die mal kurz. Hebräerbrief Kapitel 12, die Verse 5 bis 11. Dort steht, und ihr habt die Mahnung vergessen, die euch als Söhne anredet. Und jetzt zitiert er hier Sprüche 3, 11, 12, das Alte Testament. Mein Sohn, verachte nicht die Zucht des Herrn, verzage nicht, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt mit der Rute jeden Sohn, den er gern hat. Haltet aus, wenn ihr gezüchtigt werdet. Gott behandelt euch wie Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den sein Vater nicht züchtigt? Würdet ihr nicht gezüchtigt, wie es doch bisher allen ergangen ist, dann wäret ihr nicht wirklich seine Kinder. Ihr wäret nicht seine Söhne. Ferner, an unseren leiblichen Vätern hatten wir harte Erzieher und wir achteten sie. Sollen wir uns dann nicht erst recht dem Vater der Geister unterwerfen und so das Leben haben? Jene haben uns für kurze Zeit nach ihrem Gutdünken in Zucht genommen. Er aber tut es zu unserem Besten, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit gewinnen. Und jede Züchtigung scheint zwar für den Augenblick nicht Freude zu bringen, sondern Schmerz. Aber später aber schenkt sie denen, die durch diese Schule gegangen sind, als Frucht den Frieden und die Gerechtigkeit. Als ich anfing zu predigen vor einigen Jahren, habe ich immer gedacht, so die Christen wollen die gesamte Botschaft der Bibel hören. Sie wollen das volle Evangelium hören. Ja, so bezeichnen sich ja auch manche Kirchen. Ich glaube, gerade Pfingstkirchen in Amerika sagen ja von sich, die sind Kirche des vollen Evangeliums. Aber bei dieser Botschaft hier im Hebräerbrief habe ich gemerkt, dass viele sie doch nicht so gerne hören wollen. Ja, Schmerz und Leid und so. Gott erzieht seine Kinder wie ein Vater, heißt es hier. Er züchtigt seine Kinder. Und in diesem Augenblick scheint es etwas Schlechtes zu sein. Aber später schenkt sie denen, die durch diese Schule gegangen sind, den Frieden und die Gerechtigkeit. Unser ehemaliger Seminardirektor Richard Krüger hat unserer Klasse, bevor wir abgegangen sind vom theologischen Seminar, wiederholt gesagt, Gott wird euch durch viel Leid führen. Ich weiß nicht, ob er das jetzt nur zu unserer Klasse gesagt hat. Ich hoffe nicht. Aber so die Intention war, Gott lässt uns durch Leid führen, führt uns durch Leid als Pastoren, weil er uns umgestalten will, weil er uns verändern will, weil er uns sich ähnlicher machen will. Ja. Und das ist ja im Prinzip das, was der Text im Hebräerbrief hier sagt. Ja, dass Gott das Leid seiner Kinder zu etwas Gutem gebraucht. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, und ich habe mich das damals auch gefragt, warum formt und erzieht Gott gerade durch so Krisen, Leid und durch solche Sachen? Warum nicht auf eine andere Art? Und es ist doch so, dass, ich habe das bei mir festgestellt, dass Leidensphasen einen sehr prägenden Charakter haben, oder? Wenn man selber was erlebt hat, dann kann man sich immer viel besser daran erinnern, als wenn man irgendwo ein Seminar besucht hat oder eine Schulung. Das eigene Erleben, die eigene Betroffenheit, das ist doch viel greifbarer. Man vergisst Seminare, man vergisst Schulungen, man vergisst vieles aus Büchern, man vergisst Predigten, die man gehört hat. Ich habe sogar festgestellt, dass ich teilweise meine eigenen Predigten schon vergessen habe, wenn ich sie dann nach Jahren ausgekramt habe. Lese ich das und denke, ja, das ist richtig gut, das habe ich geschrieben, ja. Wahnsinn, ja, man vergisst es. Aber dass man, was man durch eigene Lebenssituation gelernt hat, das vergisst man nicht so schnell, das prägt. Es ist so ein bisschen wie, das klingt jetzt banal, aber der Henry Ford sagte, unsere Fehlschläge sind immer lehrreicher als unsere Erfolge. Also was kann man daraus schließen? Der Bibellehrer, Prediger, Philosoph Derek Prince sagte mal in einem von seinen Seminaren, wenn du durch Notsituationen in deinem Leben gehst, dann musst du nicht immer sagen, Herr, nimm das weg von mir, sondern dich auch fragen, was willst du mir damit sagen? Was willst du mich damit lehren? Ja. Also das bedeutet natürlich nicht, dass Gott Leid immer verursacht oder dass bedeutet auch nicht zwangsläufig, dass jedes Mal, wenn uns was Negatives widerfährt, zwangsläufig Gottes Erziehungsmaßnahme ist. Das kann man sicherlich nicht so sagen. Ja? Aber die Möglichkeit besteht, dass es so sein könnte. Und ich denke, das ist hier auch bei Jakob so. Gott will ihn irgendwas lernen. Er will was in seinem Leben verändern. Gott ringt hier mit Jakob, um ihm zu zeigen, was für ein schwacher und armer Mann er ist. Dass er übernatürlicher Hilfe bedarf, dass er sich nicht mehr auf sich selbst verlassen kann. Und als Jakob sich nicht kleinkriegen lässt, dann verletzt er ihn an der Hüfte. Und dann, nachdem er jetzt durch diese in seiner Schwachheit noch zusätzlich geschwächt ist, merkt er, dass er Hilfe braucht. Er weiß zwar nicht, wer der Mann ist, mit dem er kämpft, aber er merkt, dieser Mann hat Kraft, ja. Der Mann kann ihn verletzen. Und als der Mann ihm dann sagt, lass mich los. Ich muss los, ja, ich muss weg. Dann sagt Jakob, das kannst du jetzt voll vergessen. Ich lass dich nicht mehr los, bevor du mich gesegnet hast. Also zumindest segnen musst du mich. Und ich denke, das ist genau das Richtige, was Jakob hier tut. Er gibt nicht auf. Er lässt nicht irgendwie ein Schicksal laufen. Er resigniert nicht. Selbst in dieser Situation, wo noch ein weiteres Unglück hinzukommt, will er den Segen haben. Und ich finde das sehr beeindruckend. Er verbeißt sich gerade in dieser Situation. Er gibt nicht auf. Er lässt den Feind nicht weg. Er lässt das, was ihn bedroht, was ihn behindert, was ihn schwächt, lässt er nicht weg, ohne davon gesegnet zu werden. Ja? Also wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, ich hätte ihn wahrscheinlich losgelassen. Hätte gesagt, ja, okay. Ja, Hauptsache, du bist weg. Ja? Ja, aber er lässt nicht los, was ihn schmerzt. Er will nicht bloß das eine weg mit dem Feind. Weg mit den Behinderungen. Ich denke, wir können von Jakob hier was lernen. Auch in dieser Situation, dieser Behinderung, versucht er, etwas Gutes herauszuschlagen. Einen Segen daraus zu gewinnen. Manchmal scheint es so, dass, als ob Christen meinen, es sei richtig, sich seinem Schicksal zu ergeben. Sich von Umständen erschlagen zu lassen. Sich dem Leben einfach zu opfern. Ja, und die Dinge zu nehmen, wie sie kommen. Aber der Hebräerbrief zeigt, dass Gott uns manchmal echt was lernen will durch das Leben. In Vers 11 heißt es ja hier, dass man durch eine Schule geht. Und man geht ja in eine Schule, um was zu lernen. Man geht ja in eine Schule, um irgendwas mitzunehmen, was für sich zu gewinnen, für das Leben. Ja, also sollte man jedenfalls. Ich weiß, dass die Jugendlichen das nicht mehr immer machen. Ja, und dann kippt diese Situation in dieser Geschichte. Der Mann fragt ihn nach seinem Namen. Und im Alten Testament hat der Name eine Funktion. Also es ist nicht so, wie bei uns häufig, dass der Name einfach nur eine Vokabel ist. Ihr kennt vielleicht diesen lateinischen Spruch, Nomen est omen. Braucht nicht beeindruckt sein, ich kann kein Latein, habe ich auch nur gelesen in einem Buch. Also der Name ist ein Zeichen, bedeutet das. So ist es im Orient gewesen. Der Name bezeichnet den Charakter oder das Wesen einer Person. Und das macht man ja heute noch in einigen Kulturen so. Oder wir machen das ja auch manchmal im Deutschen so, dass wir Spitznamen vergeben, um das Wesen einer Person zu beschreiben. Und als Mose zum Beispiel vor diesem Dornbusch sitzt und Gott nach seinem Namen fragt, fragt er ihn vielmehr, was bist du für ein Gott? Ja. Er kannte viele Götter aus Ägypten. Was bist du für ein Gott? Und so wird auch Jakob hier gefragt. Und seine Antwort, und bei Mose lautete die Antwort, ich bin Jahwe, ja. Ich bin der, aber es ist mehr eine Beziehungsaussage, ja. Es bedeutet, ich werde für euch da sein, ich werde euch versorgen, ich werde zu euch stehen, ja. Und so antwortet auch Jakob hier und sagt, ich bin der Betrüger, ich bin Jakob, ich bin der Fersenhalter. Und wie ein Spiegel scheint dieser Mann zu sein, er hält so Jakob seine Vergangenheit vor, indem er ihn seinen Namen aussprechen lässt. Und danach spricht der Mann, nicht mehr Jakob soll dein Name sein, sondern Israel. Was so viel bedeutet wie Gottesstreiter oder Gotteskämpfer. Denn du hast mit Menschen und Gott gekämpft und hast gewonnen. Und manche Forscher meinen, es ist hier besser zu übersetzen, du hast nicht verloren. Du hast mit Gott gekämpft und du hast nicht verloren. Du hast nicht aufgegeben. Du hast nicht nachgelassen. Weil welchen Sieg hat denn Jakob hier errungen? Worin bestand der Sieg? Nicht in einer körperlichen Leistung. Er geht ja behindert aus dem Kampf hervor. Aber Jakob gibt Gott nicht auf in diesem Moment. Er entlässt den Mann nicht, ohne ihn zu zwingen, ihm in dieser Situation, durch diese Situation zu segnen. Auch wenn er in dem Moment nicht weiß, wer der Mann ist, Also lässt er dennoch Gott nicht los. Wer weiß, Gott hat ihn ja vorher schon verheißen. Er wird mit ihm sein, er wird ihn begleiten. Ne? Und als Jakob in dieser Lage ist, will er das fordern, dass Gott sich als der zeigt, der ihm, der er sein soll, als Helfer zum Leben. Ja? Also Jakob hat hier seine Lektion gelernt. Und dann fragt er ihn, nenne mir doch deinen Namen. Und also auch hier wieder die Frage nach nach dem Wesen, nach dem Charakter, oder wer bist du? Und Gott antwortet ihm, warum fragst du mich nach meinem Namen? Ja, es steht dir überhaupt nicht zu, mich zu fragen nach meinem Namen. Gott hat keinen Namen. Name ist im Alten Testament, Gottes Name ist ja im Alten Testament grundsätzlich nicht zu erfahren. Ich habe das ja vorhin gesagt. Gott sagt über sich, ich bin, ja, Jahwe. Er beschreibt sich, er beschreibt sein Wesen, aber er sagt nicht irgendwie irgendeinen Namen, den er weitergeben kann. Und so erkennt Jakob, dass er hier mit Gott persönlich gekämpft hat. Und es bricht nun wieder der Tag an und Jakob humpelt, gesegnet dem Sonnenlicht entgegen. Er kann die Situation wahrscheinlich gar nicht fassen. Er hat mit Gott gekämpft und hat nicht verloren. Er hat das Richtige gemacht. Er hat den Segen gefordert. Und ich denke, hier erfüllt sich auch das, was wir im Hebräerbrief gelesen haben, im Vers 11. Jede Züchtigung Gottes scheint zwar für den Augenblick keine Freude zu bringen, sondern Schmerz. Später aber schenkt sie denen, die durch diese Schule gegangen sind, als Frucht den Frieden und die Gerechtigkeit. Jakob hat Schmerz erfahren, aber zum Ende den Segen Gottes erhalten. Und die gesamte Größe dieses Ereignisses wird uns erst bewusst, wenn man hier in Vers 31 nochmal liest, im Genesis. Dort sagt der Jakob, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin doch mit dem Leben davon gekommen. Also auf Deutsch, ich bin nicht tot. Ich habe Gott gesehen und ich lebe noch. Ja? Also nach alttestamentlicher Vorstellung ist es nicht immer ungefährlich gewesen, in Gottes Gegenwart zu sein. Wenn man Gott auf einer falschen Weise begegnet ist, dann endete das manchmal tödlich, wie wir in manchen Stellen sehen in der Bibel. Ja, Jakob geht hier als Sieger aus der Nacht. Er geht als Sieger in den Tag, in diese Begegnung mit Esau. Und wer mit Gott gesiegt hat oder gegen Gott gesiegt hat, wie Jakob, wird nicht mehr verlieren können. Er hat sich durchgesetzt, er braucht keinen Gegner und keine Begegnung mehr fürchten. Er hat Gott gesehen, Gott hat ihn gesegnet und hat ihm ein komplett neues Wesen gegeben, hat ihn zu einem Gottesstreiter gemacht. Er ist nicht mehr der Betrüger, sondern jemand, der überwindet. Ja, und ich möchte jetzt langsam zum Schluss kommen meiner Predigt. Ich fasse das nochmal zusammen. Also Jakob ist in einer Situation der Ausweglosigkeit. Er muss seinen Bruder entgegenziehen, den er fürchtet. In der Nacht, in der er zurückbleibt, begegnet ihm Gott, kämpft mit ihm, schwächt ihn zusätzlich. Aber Gott macht es nicht einfach so. Er will die Veränderung von Jakob. Er will, dass Jakob sein Leben als Betrüger aufgibt, dass er das Übernatürliche sucht, dass er Gott sucht. Wir haben es im Lobpreis vorhin gehört. Auf wen verlassen, wer ist unser Gott, auf wen verlassen wir uns? Haben wir nur den einen Gott oder haben wir uns selbst? Und Jakob hat sich selbst immer zu helfen gewusst, aber diesmal schwächt ihn Gott, damit er Gott sucht. Ja. Und Jakob lernt seine Lektion und geht mit dem Segen heraus und als neuer Mensch mit einer neuen Identität. Und ich habe ja vorhin diese Brücke schon zum Hebräerbrief geschlagen. Leben mit Gott bedeutet nicht, alles ist gut, ich habe keine Probleme, alle sind nett zu mir, alles gelingt mir. Leben mit Gott bedeutet auch in Situationen zu kommen wie Jakob. Es bedeutet, dass wir auch in unserem Leben, von Gott an der Hüfte verletzt werden. Dass wir auch in Schwierigkeiten kommen als Christen. Aber damit, dass wir dadurch verändert werden, damit wir gesegnet werden, und es uns auf langer Sicht gut geht. Also ich weiß, man kann das halt, habe ich ja vorhin schon gesagt, man kann das nicht auf das ganze Leid der Welt übertragen. Manchmal passieren Dinge, die wir auch nicht beurteilen können und wo es uns auch nicht zusteht, das zu beurteilen. Aber es gibt solche Situationen wie bei Jakob und im Hebräerbrief, in denen Gott ganz bewusst Leid in unserem Leben zulässt. Und Gott will nicht, dass wir uns von unserem Schicksal erschlagen lassen, wenn irgendwie Schwierigkeiten kommen, sondern dass wir uns auf diesen Kampf einlassen, dass wir ringen, dass wir uns den Segen daraus holen, dass wir unsere Lektion lernen und nicht resignieren, so wie Jakob es gemacht hat, dass wir das mitnehmen, was Gott uns geben will dadurch. Und vielleicht hast du auch in deinem Leben heute, ich sag das jetzt mal metaphorisch, irgendwann mal von Gott deine Hüfte ausgerenkt bekommen. Ich muss gestehen, ich habe das schon häufiger gehabt, sehr häufig. Ich bin ja auch ein schwerer Charakter und es ist auch schon viel zu peinlich, die ganzen Geschichten zu erzählen hier vorne, die mir widerfahren sind, wo ich genau wusste, dass Gott mich erzogen hat. Ja, aber ich hätte wahrscheinlich die Lektion sonst nicht gelernt, hätte Gott das bei mir nicht auch so gemacht. Ja, und vielleicht ist ja auch heute was in deinem Leben, wo du denkst, vielleicht wollte Gott mir damit was sagen. Vielleicht sollte ich ihn mal fragen, was willst du in meinem Leben bewirken? Was möchtest du mir dadurch zeigen? Amen.